Ja, liebe Geschwister, auch von meiner Seite aus guten Morgen. Ein sehr schönes Bild, liebe Gisela, das du gebraucht hast, zum Optiker zu gehen. Ja, da muss man, glaube ich, war schon lange nicht mehr beim Optiker, sollte ich vielleicht mal wieder tun. Aber soweit ich weiß, muss man da die Linse scharf stellen und fokussieren. Und wir wollen heute Morgen, du hast es ja schon angekündigt, auf einen Text fokussieren, indem es um den Propheten Elia geht. Im ersten Königebuch finden wir diesen Text in Kapitel 19. Und dieser Text ist überschrieben, Elia am Horeb. Ich lese die Verse 1 bis 7. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, was du diesem getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er, Elia, aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Ja, liebe Gemeinde, es ist gut, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Die Geschichte von Elia unter dem Wacholder. Sie ist eine Geschichte des menschlichen Scheiterns. Und gerade darin ist sie uns ganz nahe. Denn sie hat nichts Heroisches an sich. Wie auch wir selbst ja selten etwas Heroisches an uns haben. Vielleicht geht es Ihnen, vielleicht geht es uns auch so wie Wolfgang Borchardt, der über sich selbst dichtet. Ich möchte Leuchtturm sein, in Nacht und Wind, für Dorsch und Stint, für jedes Boot und bin doch selbst ein Schiff in Not. Am Beispiel des Propheten Elia wird uns deutlich, mit Gott im Bund zu stehen, an ihn zu glauben, bedeutet nicht immer Erfolg zu haben, von Elend und Not verschont zu bleiben. Die Bibel ist hier ganz realistisch, auch in der Schilderung ihrer Helden. Israel hat auch stets seine Größten kritisiert, sie nicht heroisiert. Ob Abraham, ob Jakob, ob Mose, ob David, alle sind sie schuldig gewordene, alle sind sie begrenzte Menschen. Und das gilt auch für Elia. Machen wir uns das heute Morgen deutlich. Eben noch hat Elia einen glänzenden Sieg am Karmel errungen und über die Baals Propheten triumphiert. Ja, sie beseitigt, getötet, 450 Baals Propheten gewissermaßen auf einen Streich. Uns lässt diese Geschichte mit Schaudern zurück, dass Gottes Urteil auf dem Karmel fiel zu Elias Gunsten aus. Das ganze Volk erkannte den Gott Israels und nicht Baal als seinen Gott an. Der Regen war wiedergekommen. Elia hatte den König Ahab gewonnen und konnte wieder nach Jezreel zurückkehren. Doch nun wird diese lang und breit geschilderte Erzählung im Kapitel 18 des ersten Königebuches um eine weitere Szene ergänzt. Und dabei ist der Übergang von dem Kapitel 18 auf das Kapitel 19 ungeheuerlich. Alles kippt ins Gegenteil um. Kein glänzender Sieg, sondern völliges Scheitern. Der König Ahab erzählt seiner Gemahlin Isabel nämlich von der Tötung der Baalspropheten durch Elia. Und Isabel sinnt auf Rache und lässt Elia ausrichten: Morgen um diese Zeit bist du tot, Elia. Ich werde mit dir machen, was du mit meinen Propheten gemacht hast. Ich werde dich abschlachten. Du sollst in deinem eigenen Blut ersaufen. Das schwöre ich dir. Und Elia versteht sofort. Er muss jetzt um sein Leben rennen. Ganz schnell und ganz weit weg. In wenigen Worten wird eine geradezu atemlose Flucht über mehrere Stationen geschildert. Aus dem Nordstaat Israel, dem Herrschaftsbereich Isabels, in den Südstaat Juda. Elia durchquert dessen ganzes Gebiet bis in die Wüste, den Negev im Süden. Flieht also so weit weg wie nur irgend möglich. In Beersheba lässt der Prophet dann seinen Begleiter zurück und läuft allein in die Wüste hinein. Einen ganzen Tag lang. Und dann setzt er sich unter einen Wacholder und bittet um seinen Tod. Elia ist sich darüber klar, er ist trotz seines schönen Augenblick-Erfolgs mit seiner Wortverkündigung total gescheitert. Isabel sitzt am längeren Hebel. Sie will auch noch den letzten Propheten umbringen. Israel hat seinen Bund mit Gott verlassen, seine Kultstätten zerstört und alle Propheten umgebracht. Was bleibt Elia da anders als die Flucht und der Tod? Wir können festhalten, einen so direkten Todeswunsch, zumal an Gott selbst adressiert, finden wir sonst kaum irgendwo. Elia ist von der Krankheit zum Tode erfasst. Gott soll ihm das antun, was er Israel angedroht hat. Er bittet geradezu um Vollendung dessen, wofür er doch gerade geflohen ist. Elia stammelt: Es ist genug. So nimm denn, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug. Im Hebräischen stehen hier nur zwei Worte in drei Silben. Rav Ata. Viel ist nun. Überhaupt macht Elia nicht viele Worte. Eine kurze Bitte, eine denkbar kurze Begründung, mehr nicht. Das ist eher hebräische Trümmerliteratur als die epische Breite eines salbungsvollen Gebets. Das heißt, der so spricht, kann und will im Grunde nicht mehr sprechen. Dem feurigen Wortverkündiger fehlen die Worte. Er hat die Sprache verloren. Die Sprache ist von ihm nicht mehr bewohnbar. Und weil seine Sprache nicht mehr von ihm bewohnbar ist, darum ist es auch seine Welt nicht mehr. Entsprachlicht und entweltlicht ist ihm sein Dasein gänzlich fremd geworden. Er will nicht mehr, er kann nicht mehr. Viel mehr steht dort nicht im Text. Nicht viel mehr als eben nicht mehr. Es reicht. Wörtlich bedeutet dieses hebräische Wörtchen Rav viel oder groß. Es ist nun groß. Es ist jetzt viel. Das heißt, es ist angewachsen. Es hat sich aufgetürmt. Das, was mich bedrückt, das, womit ich nicht zurechtkomme, das, was mir den Schlaf raubt, das, was mich quält, das, was mir die Freude am Leben nimmt, das, was mir meinen Schnauf verschlägt, ist groß, ist viel, ist mächtig. So groß, so viel, so mächtig, dass ich nicht damit leben kann. Ja, so groß, so viel, so mächtig, dass ich in der Summe sagen muss, es reicht nun. Es ist genug. Genug, um den Lebensmut zu verlieren. Genug, um mir den Tod zu wünschen. Genug, um Gott meine Seele anzubefehlen. Ergreifend hat Felix Mendelssohn Bartholdy dies am Ende seines Lebens in der Arie »Es ist genug« in seinem Elias-Oratorium umgesetzt. Es gehört zum Ergreifendsten, was die schönen Künste an der Umsetzung biblischen Materials für uns bereithalten. Gerade die Partie des Elias ist eine der anspruchsvollsten Oratorienpartien überhaupt. Sie verlangt einem Sänger wirklich alles ab an dramatischem Potenzial, an tiefem Einfühlungsvermögen, an größter Sensibilität. Da braucht es schon einen echten Heldenbariton, um dem Elia Stimme zu verleihen. Wir sind vielleicht etwas überrascht über die drastischen Worte der Bibel. Nur ganz selten lassen sich die Menschen des Alten Testaments von der Todessehnsucht übermannen. Jeremia und Hiob verfluchen den Tag ihrer Geburt. Die gescheiterten Könige Saul und Zimri legten sogar Hand an sich. Normalerweise aber hingen die alttestamentlichen Menschen wie Kletten an ihrem Leben. Lebensfreude und Gotteslob, beide waren für sie identisch. Wenn Elia, der so lange feurig und furchtlos für Gott gekämpft hat, diesen nun um die Beendigung seines Lebens bittet, dann wird das nur dadurch verständlich, dass er sich während seiner Flucht des totalen Scheiterns seiner Mission bewusst geworden ist. Er musste sich eingestehen, angesichts der Verfolgung durch die Königin Isabel war sein Sieg auf dem Karmel nichts als ein Strohfeuer. Selbst mit seiner beeindruckenden, von Gott gewährten Vollmacht war er nicht erfolgreicher als die früheren Propheten, die keine Berühmtheit erlangt hatten. Und fast wäre er wie einer der vielen namenlosen Propheten den Massakern Isabels zum Opfer gefallen. Sein Leben hat jeglichen Sinn verloren. Und Gott? Es scheint so, als schwiege Gott. Nicht nur zu Elias Scheitern, sondern auch zu seinem letzten Wunsch, seiner letzten Bitte, der Todesbitte. Den letzten Wunsch eines Menschen muss man doch gewähren. Oder etwa nicht? Gilt das nicht auch für Gott? Es scheint indes so, als habe Gott die Bitte des Propheten um seinen Tod überhört. Als sei Gott selbst apathisch, schmerzunempfindlich. Und auch uns will es bisweilen so scheinen, als habe Gott keine Ohren für unser Leid. Und als sei er verstummt vor unserer Krankheit. Vor dem Elend, vor dem Unsäglichen, das uns die Kehle zuschnürt und uns selbst die Worte zum Beten raubt. Und wenn es nun auch Gott sprachlos macht, ja selbst ihn und seine Gottheit übersteigt und zur Ohnmacht verdammt, dann? Ja, dann sind wir dem Elend der Krankheit, dem unsäglich Schrecklichen, uns Ängstigenden doch erst recht schutzlos ausgeliefert. Die Lage, unsere Lage, spitzt sich auf das Äußerste zu. Es geht um unser Leben und es geht um Gottes Tod. Alles steht hier auf dem Spiel. Das Leben des Elia und das Gottsein Gottes, das sich doch in seiner Vorsehung, in seiner Providenz, seiner Fürsorge für uns Menschen bewährt. Was ist das für ein Gott, der uns in der Stunde der Not alleine lässt, der vor unserer Not und unserer Krankheit kapituliert? Was ist ein Gott wert, der nicht mit uns geht, der nicht gut auf uns aufpasst, sondern der die Fäden seiner Weltregierung im Großen wie im Kleinen, im Öffentlichen wie im Privaten, im Unpersönlichen wie im Persönlichen aus der Hand gibt? Ist er nicht ein Götze? Ein Nichts? Ein Scharlatan? Wie anders nun agiert der Gott Israels in unserer Geschichte? Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Weisen. Er ist auch der Gott des Elia. Elia ist nicht besser als seine Väter, in deren Reihe er steht. Aber der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der auch der Gott des Elia ist, ist besser als alle Bilder, die wir uns von ihm machen. Er ist weiser als all unsere Weisheit. Er ist nötiger als unsere Not. Er ist mehr als notwendig. Als solcher ist er seinem Bund, uns Menschen und auch seinem Elia treu. Nein, Gott hat Elia keineswegs überhört. Er gibt seinen Propheten weder dessen Scheitern noch dessen Todessehnsucht preis. Nein, unser Gott kommt und schweigt nicht, heißt es im Psalm 50. Bevor Elia, ausgezehrt wie er war, in der kalten Wüstennacht in den Todesschlaf hinüberdämmern konnte, wird er von einem Engel geweckt, der ihn durch wunderbar bereitgestelltes Wasser und Brot zum Leben verführt. Doch noch war Elia viel zu erschöpft, um aktiv zu werden. Sofort schlief er wieder ein. So wurde er von dem Engel Gottes erneut geweckt, zum Essen ermuntert und auf eine weite Reise geschickt. Zweimal muss Gott seinen Boten schicken, zweimal muss er Elia aufwecken, zweimal muss er ihn auffordern, steh auf und iss. Gottes Fürsorge ist ausdauernd. Sie ist nachhaltig. Gott nimmt sich für uns Zeit. Gott hat einen langen Atem. Seine Begleitung ist kein einmaliges Strohfeuer, kein billiger, schneller Sieg über einen schwachen Gegner. Und Gott weiß, wo er ansetzen muss. Ohne jede verbale Auseinandersetzung appelliert Gott an den Appetit Elias, an seinen natürlichen Lebenswillen. Geröstetes Brot und frisches Wasser in der Wüste? Das ist eine Köstlichkeit durchaus einem ostpreußischen Gänsebraten vergleichbar. Da kann selbst ein todessüchtiger Prophet nicht widerstehen. Und noch etwas. Gottes Fürsorge ist auch darin ausdauernd und nachhaltig, dass sie andere Menschen gebraucht und in Dienst nimmt. Wenn in unserer Geschichte vom Engel Gottes die Rede ist, so müssen wir keineswegs an geflügelte Fabelwesen denken. Nein, im Hebräischen steht hier schlicht Malach. Und das meint Bote. Dieser Engel in unserer Geschichte kann also ein ganz profaner und ordinärer Bote, menschlicher Bote gewesen sein, der Elia am Rand der Wüste begegnet, ihn unter seinem Wacholder gefunden hat und nun mit Lebensmitteln versorgt. In der Bibel begegnen gerade den Menschen in höchster Not immer wieder solche Engel Gottes, der geflohenen Hagar in der Wüste, wo der Engel ihr Leben und das ihres Sohnes Ismael rettet. Oder denken wir an Abraham, wo der Engel Gottes Abraham in den Arm fällt und die Schlachtung seines Sohnes Isaak verhindert. Auch erinnern wir uns vielleicht an Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und an die traumhafte Begegnung mit den Engeln in Bethel auf der Himmelsleiter oder auch an Mose bei seiner unheimlichen Berufung am brennenden Dornbusch. Der Theologe Klaus Westermann schreibt in seinem Buch »Gottes Engel brauchen keine Flügel«: »Käme kein Engel mehr, dann ginge die Welt unter. Solange Gott die Erde trägt, schickt er seine Engel. Die Engel sind älter als alle Religionen und sie kommen auch dann noch zu den Menschen, wenn sie von Religion nichts mehr wissen wollen.« Von dem Göttinger Dichter Rudolf Otto Wiemer stammt das Gedicht »Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein«. Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien. Manchmal sind sie alt und hässlich und klein, die Engel. Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand oder wohnt neben dir Wand an Wand, der Engel. Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. Dem Kranken hat er das Bett gemacht und er hört, wenn du rufst in der Nacht, der Engel. Er steht im Weg und er sagt Nein, der Engel. Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein, es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. Wenn Dietrich Bonhoeffer an Silvester 1945 von den guten Mächten sprach, die uns wunderbar geborgen sein lassen, dann dürfte er solche Engel vor Augen gehabt haben. Und wenn Bonhoeffer von solchen guten Mächten und wenn die Bibel von Engeln spricht, dann reden beide von Gott und der Bewahrung von uns Menschen durch unseren himmlischen Vater. Das ist wichtig im Auge zu behalten, damit die Engel nicht zu mythologischem Kitsch verkommen. Gerade im Blick auf Kindertaufen ist ja diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen. Elia jedenfalls hat den Schutz Gottes erfahren, von dem es im Psalm 91 heißt, denn er hat seine Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dazu noch eine Beobachtung am hebräischen Text. Der Begriff Rav, der für das Es ist genug steht, wird zwei Verse weiter noch ein zweites Mal gebraucht. Wir hatten gesagt, dass dieser Begriff wörtlich viel oder groß bedeutet. Nach dem Es ist genug in Vers 5 taucht derselbe Begriff in Vers 7 noch einmal auf. Steh auf und iss, denn der Weg ist Rav. Er ist weit, er ist groß, er ist lang. Dieser hebräische Begriff Rav steht für die Veränderung, die die Vorsehung Gottes im Leben des Elia bewirkt. Wollte Elia, von der Todessehnsucht gepackt, eben noch unter seinem Wacholder einfach nur sterben, weil er angesichts seines Scheiterns genug vom Leben hatte und dieses Scheitern zu viel für ihn wurde, so setzt ihn Gottes Fürsorge nun wieder auf seinen Lebensweg. Den langen, den weiten Weg hin zum Berg Horeb, den Ort der Gottesbegegnung und des Gebotempfangs. Diesen Weg darf Elia nun gestärkt gehen. Gestärkt und bestärkt durch den Gott, der so wunderbar für ihn gesorgt hat. Es geht nicht um ein Ende, sondern es geht in unserer Geschichte dank der Fürsorge Gottes um einen Anfang. So also erfüllt Gott Elias Bitte. So nimmt Gott das Leben, die Seele des Propheten ernst und wahr. Kommen wir abschließend noch einmal zurück auf unsere heimliche Ausgangsfrage. Hatte Gott Elia überhört? Hatte er geschwiegen zu seinem Leid, zu seinem Elend? Hatte er Elia und seinen Todeswunsch ignoriert? Auch uns will es ja bisweilen so scheinen, als hätte Gott nicht auf unsere Gebete gehört. So als hätte er seine Ohren verstopft, als hätte er sich tief hinter Wolkenhainen zurückgezogen. Wir fragen uns dann, warum hat er meinen Wunsch nicht erhört? Warum hat er diese Krankheit nicht verhindert? Warum wurde mir dieses furchtbare Ereignis nicht erspart? Für alle diejenigen, die heute Morgen so denken und die solche Erfahrungen der Anfechtung gemacht haben und die sich enttäuscht von Gott abwenden möchten, für all diejenigen hält das Königebuch noch eine Überraschung bereit. Wenn wir weiterlesen, kommen wir in 2. Könige 2 zu derjenigen Stelle, wo der Tod des Propheten Elia geschildert wird. Von Elia und seinem Nachfolger Elisa heißt es dort, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Hier nun, liebe Geschwister, hier nun geschieht genau das, worum der verzweifelte Elia Gott unter dem Wacholder gebeten hatte. Gott nimmt sein Leben, seine Seele zu sich. Wörtlich und doch ganz anders, als es unter dem Wacholder von Elia erbeten wurde. Liebe Gemeinde, Gott hört unsere Gebete. Auch wenn er nicht alle unsere Wünsche so wahr macht, wie wir es uns wünschen und wie wir es gerne hätten. Aber er überhört sie nicht. Nein, sie bleiben in seinem Gedächtnis. Sie bleiben in seinem Gedächtnis, auch dann, wenn wir sie längst vergessen haben. Gott ist bereits auf dem Plan und er eilt uns zu Hilfe, wenn wir noch nicht oder nicht mehr mit seiner Hilfe rechnen. Es bleibt dabei, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.